B2 Digital. Digitalisierung einfach gemacht.
Guten Tag, hallo und willkommen zu unserem Podcast.
Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute hier?
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Franziska Glock. Ich arbeite bei ReCare jetzt seit mittlerweile knapp 2 Jahren für den Nachversorgerbereich. Ich erkläre das, glaube ich, mal so ein bisschen. Also wir sind bei ReCare im Endeffekt in zwei Teile aufgebaut. Wir sprechen einmal von den Krankenhäusern, für die wir unsere Lösung anbieten, die Plattform für ihr Entlassmanagement. Und was wir dann machen, ist das ganze Netzwerk mit zu betreuen. In dem Team bin ich, was auch schon der Herr Janacek gesagt hatte, mit der Frau Miller, die sich da komplett um unseren ganzen Marktplatz kümmert, auch mit Kurian, mit dem Herrn Borchers viel im Austausch steht. Und wir als Team sind dafür verantwortlich, das ganze Netzwerk der Nachversorger rund um die Kliniken mit zu betreuen. Das heißt, es fängt an bei dem Thema Onboarding, das heißt, die Nachversorger mit an Bord zu holen an unsere Plattform, über Schulungen, über Weiterbetreuung zu auch engeren Zusammenarbeiten mit Ketten und so weiter und so fort. Dabei beziehe ich mich jetzt auf speziell 2 Module. Wir haben bei ReCare verschiedenerlei Module und ich bin mit den Kollegen hauptsächlich für den Bereich Pflege und Reha zuständig, um vielleicht auch nochmal von der Frau Bach die Frage aufzunehmen, also auch für Reha.
Okay.
Das vielleicht erstmal einleitend, ja.
Sehr schön. Jetzt sehe ich hier mindestens 2, 3 Gesichter, die unter Umständen mit dem Begriff Nachversorgung nicht wirklich was anfangen können. Ja. Sehen Sie es uns nach, die Leute, die aus dem Bereich kommen, dass wir eventuell 2 Sätze dazu verlieren. Was ist denn das eigentlich und wofür brauche ich das eigentlich?
Ja, genau, richtig. Also Nachversorgung ist, glaube ich, sehr breit gefasst erstmal. Ne? An sich, glaube ich, als Wort verständlich im Gesundheits- bzw. Krankenhausbereich, wo wir davon sprechen, ist damit gemeint, wenn eine Person in die Klinik kommt, aus welchem Grund auch immer, sei es durch einen Unfall, einen Notfallmoment, der eintritt oder auch eine geplante Operation, ist die Frage, wie geht es danach weiter? Das ist mittlerweile in Deutschland durch ein Gesetz auch geregelt, dass jede Klinik für ein strukturiertes Entlassmanagement sorgen muss. Da kommen wir ins Spiel. Das heißt, es geht darum, ein Patient ist auf Station, benötigt danach ambulante Pflege, Kurzzeitpflege, muss vielleicht in eine Heimeinrichtung oder den anderen Bereich, hatte eine Hüft-OP, muss jetzt danach in die Reha. Das ist der Bereich der Nachversorgung. Das heißt, da kommen dann die ambulanten Pflegedienste, die stationäre Pflege, da kommen die ambulanten und stationären Reha-Einrichtungen ins Spiel, die die Patienten dann aufnehmen, um genau diese Versorgung eben zu leisten.
Okay, also wenn jetzt ein Krankenhaus mit euch einen Vertrag gemacht hat und ich jetzt da eine Knie-OP hatte, dann bin ich alle umsorgt und brauche mich um meine Reha-Maßnahme und die Physiotherapie keine Gedanken machen, weil es halt eben automatisch passiert.
Genau, also ganz automatisch noch nicht. Da sitzen ja Personen. Im Krankenhaus ist es in der Regel Case Management, Sozialarbeit, Entlassmanagement. Das ist teilweise ein bisschen anders strukturiert. Im Endeffekt gibt es eine Person, die kümmert sich um die Nachversorgung der Patienten. Was ReCare macht, ist eben die Plattform dafür zu bieten, diesen ganzen Prozess strukturiert, datenschutzkonform und effizienter zu gestalten. Das heißt, der alte Weg, sage ich mal, wie man ihn so kennt, ist eben in der Klinik, ist die Person da am Telefon, hat ihr Faxgerät und verschickt die Anfragen. Es ist so, dass mit einem Faxgerät,
okay.
Genau, wir sind hier im Gesundheitsbereich, da haben wir das Faxgerät.
Dann weiß ich, warum mein Bruder keine Reha gekriegt hat für seine Knie-OP.
Man sieht bei den Teilnehmern aber auch sehr lächelnde Gesichter, ja, mit dem Faxgerät, ja, das Faxgerät gehört noch bei uns dazu.
Es ist ein harter Kampf, sage ich mal. Also ich bin jetzt, wie gesagt, seit 2 Jahren dabei. Ich habe ursprünglich auch meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Da war ich, also 90 geboren, habe mit 18 angefangen. Ich hatte ein Faxgerät noch nie in der Hand. Für mich war das damals ein Fremdkörper. Es ist aber irgendwie immer noch da. Und die Leute, die Personen, mit denen ich spreche, die halten sich auch wirklich dran fest. Also es gibt viele, die sind da schon offen. Und ganz viele, die haben da ganz viel Ängste und Sorgen, wie so neue Wege funktionieren.
Ja. Gut.
Können wir gerne drüber sprechen mal. Man kann es auch digitalisieren mit dem Fax. Aber ist okay, es ist immer sehr lustig noch zu hören.
Ja, genau.
Aber das ist tatsächlich eine Sache, die uns auch in allen anderen Unternehmen über den Weg läuft. Mhm. Veränderung tut grundsätzlich weh. Und ne, wenn das mit dem Fax seit 20 Jahren gut funktioniert hat, warum soll ich es denn wegpacken?
Faxgeräte bekommen keine Viren, unterliegen keinen Hackerattacken und hat ja auch so drei positive Effekte. Aber das digitale Fax ist dann ja tatsächlich mittlerweile auch eine ganz gängige.
Naja, man muss da noch einen anderen Aspekt reinbringen, wenn ich mich da ganz kurz einschalten darf.
Es gibt ja immer
auch
gerne.
Das gibt natürlich auch noch das KHZG, was eben vorsieht, dass genau solche Prozesse demnächst dann eben digital sind. Und hier kommt auch eben WeCare mit ins Spiel. Das Faxgerät ist natürlich ein zuverlässiges, super Mittel gewesen. Nicht datenschutzkonform, da braucht man nicht drüber reden, weil wenn ich in unsere Einrichtung gehe, da sehe ich die auch immer wieder mal hier unterliegen und dann denkt man sich, aha, das ist schon spannend für alle, die es eigentlich nicht angeht. Also es ist schon natürlich outdated, es hat sehr gut funktioniert, aber im Rahmen auch des KZP ist eben hier die Transformation zum Digitalen zu machen, weswegen wir uns dann auch eben ganz klar darauf orientiert haben, hier eine direkte Schnittstelle zu schaffen, sodass die Anfragen direkt von WeCare in unser CRM gehen. Für alle die, die WeCare nicht kennen, in meinem Bekanntenkreis erzähle ich auch darüber und dann fragen sie mich, was ist WeCare? Man kann es auch sehr einfach erklären. WeCare ist quasi das Booking.com für Krankenhäuser. Und man kann Krankenhäuser können also draufgehen auf ein Booking.com, was da WeCare heißt, und können sich dann eine Pflegeeinrichtung aussuchen. Nur die Kriterien sind ein bisschen anders. Es ist also nicht mit Seeblick oder Fahrstuhl oder Frühstück inklusive, sondern die sind halt medizinische Faktoren, die dahinter liegen.
Sehen denn die Anwesenden hier im Raum irgendeine Trendwende bei kassenärztlichen Vereinigungen, Krankenkassen oder Ähnlichem hin zu digitaleren Techniken? Weil ich sage es ganz offen, wir hängen immer wieder im Fax und im Brief und in der physischen Unterschrift und in manuell ausgeformten Formularen und haben da schon lange keine Lust mehr zu. Aber wir müssen schlicht und ergreifen, wenn wir sonst bestimmte Dinge nicht hinkriegen. Also ich sage jetzt mal, MVZ-Errichtungsprozess, würde ich mal sagen, immer noch gefühlt 100 Seiten Papier. Wirklich manuell auszufüllendes Papier.
Mit also einem, wir
ich tatsächlich... Ich bin jetzt nicht weg von Rike, aber ich frage einfach, ob Sie da ob das irgendwo angekommen ist oder ob wir da jetzt mit sehr, sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten in den Bundesländern, in KV-Bezirken und so arbeiten.
Ja, vielleicht kurzer Feedback aus unserer Region und aus unserer Branche. Also wie gesagt, das Johannesbad, die Fachklinik, ist Reha-Einrichtung mit ja, nahezu 500 Betten. Und was sich jetzt deutlich abzeichnet, dass wir zunehmend, ich glaube jetzt auch bis zum Jahresende, wir die Kostenzusagen von den Kostenträgern über den Datenträger übermittelt kriegen. Also früher haben wir auch immer warten müssen, bis das entweder per Fax oder per Post zugestellt worden ist. Und jetzt geht es über den Datenträger und auch dann direkt bei uns ins KISS-System. Also das ist so der erste große Meilenstein zur papierlosen Wende.
Also ich kann da auch aus Erfahrung von früher noch sprechen und sagen, dass es, ja, es ist mit Sicherheit, ich habe ja früher über ein anderes System aus auch viel Healthcare-Kunden betreut, sei es Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen. Und es war halt immer ein Punkt, darüber zu sprechen, wie die Digitalisierung dort fortschreiten kann. Unter anderem auch mit dem Weg für neue Prozesse zu gehen. In den meisten Fällen war es bei den IT-Verantwortlichen schon angekommen und die haben auch darüber nachgedacht, haben es auch in ihre Agenda aufgenommen. Aber in den entsprechenden Entscheidergremien ist es immer noch so gewesen, dass da einige wirklich sich noch auf die alten Tugenden verlassen haben, sagen wir es mal so. Und insofern kann man sagen, es ist halt ein schleichender, aber stetiger Prozess, dass nach und nach viele Gesundheitsbehörden, sage ich jetzt mal, oder auch Gesundheitsträger langsam in ihrer IT umstellen auf Digitalisierung. Aber es ist immer halt immer noch eine Diskussionsgrundlage, auch beziehungsweise man muss auch immer noch die Vor- und Nachteile doch immer aufzählen, wobei natürlich die Vorteile überwiegen. Aber ja, ich kann halt sagen, aus Erfahrung an den Herrn Müller gerichtet, es ist ein schleichender Prozess, aber es ist angekommen, dass der Weg zukünftig daran nicht vorbeiführen wird.
Ja, da vielleicht aus eigener Erfahrung Digitalisierung, vielleicht kennt der eine oder andere das kleine Krankenhaus in Berlin, die Charité, die machen die Patientenakte, lassen sie gerne den Patienten vom behandelnden Facharzt extern mitbringen, sodass der Patient dann quasi der Datenträger ist und dann heißt es, bring mal bitte mit, weil dann ist es datenschutzkonform und man muss sich gar nicht um IT kümmern, zumindest der kurze Einblick. Und Herr Müller, ich schaue mal meine Kontakte in die Krankenkasse mit rein, ob wir da irgendwo was aus erster Hand kriegen können.
Also was ich vielleicht zu dem Punkt aus Streetcare-Sicht auch noch sagen kann, wir sind durchaus in sehr engem Kontakt mit vielen Krankenkassenkostenträgern, die bewegen sich auf jeden Fall in die Richtung. Nur auch da ist es eben so, dass es seine Zeit braucht. Ne? Wir haben jetzt aber mittlerweile mit Recare schon mit der Techniker-Krankenkasse, mit der Barmer, wir haben einen Vertrag mit dem Dachverband der BKK, die sind natürlich an sich kleine Versicherungen, aber auch die kommen nach und nach über einen Rahmenvertrag auf die Plattform dazu. Bei uns speziell ist es eben so, dass wir erkannt haben, gerade für den Bereich der Reha-Anschlussheilbehandlung, dass wir ohne Kostenträger eigentlich einen ganz wichtigen Stakeholder in der Gruppe eben vergessen haben, beziehungsweise nicht abbilden können, was vielleicht für die Runde wichtig ist. Also für eine Reha, für eine Anschlussheilbehandlung reicht mir nicht nur der Platz, wie der Herr Borchers jetzt vorher das schön beschrieben hat, mit Booking.com, ich suche mir meinen Pflegedienst aus, sondern ich benötige auch noch die Kostenzusage meiner Versicherung. Und da kommen eben natürlich die Versicherungen ins Spiel, dass man dann nicht nur noch diese zwei Player hat, Krankenhaus und Nachversorger, sondern auch noch die Stelle, die nachher die Kosten genehmigen soll, muss. Und da wird es dann eben auch spannend, einfach, dass diese Prozesse natürlich so effizienter gestaltet werden können. Was die Frau Bach auch schon meinte, parallel dazu passiert ist mit der Schnittstelle 301, der Datenaustausch, an die sich eigentlich alle Reha-Kliniken anbinden sollen, können, sollten, schon seit Juli diesen Jahres. Auch das ist noch im Kommen, aber es bewegt sich. Es sind kleine Schritte, es sind langsame Schritte, aber die werden gegangen.
Vielleicht an den Herrn Müller nur nochmal, wollte ich noch eine Sache zu Ihnen sagen. Wir betrachten das Ganze natürlich auch in Zukunft und also jetzt und dann in Zukunft unter dem Stichwort Prozesskosten. Das heißt, wenn ich, so wie wir das perspektivisch vorhaben, sagen, okay, ich kriege die Anfrage von einer digitalen Plattform, sei es Recare, sei es jemand anders, die kommt zu uns ins Haus, die wird im CRM bearbeitet, im CRM verarbeitet und bestätigt die Annahme. Und dann soll eben in Schritt 3, nächstes Jahr, wollen wir eben darüber gehen, dass eben dann auch die medizinischen Daten direkt in unser MediFox Daten rübergehen. Und wenn ich diese Schnittstellen habe, habe ich natürlich, was die Prozesskosten angeht oder was die Prozesse angeht, eine extreme Verschlankung drin. Das heißt.
Dann sind Sie Booking.
Nein, das nicht, aber ich brauche natürlich immer noch die Zuweiserplattform, ja. Aber dann bin ich, was die Prozesse in meiner Einrichtung angeht, arbeite ich natürlich den Menschen zu, wo es sowieso eine wirklich seltene Ressource ist, die ich habe, Mitarbeiter. Ich binde die Mitarbeiter nicht damit, Papier von links nach rechts zu durchwühlen, weiterzubringen in andere Abteilungen, um dort dann Dokumentationen anzulegen, was ja auch alles sehr, sehr, sehr zeitintensiv ist. Wenn ich sagen kann, hier, das ist der Patient, das ist die Patientenakte, die ist digital gekommen und die musst du jetzt gar nicht anlegen. Die ist nämlich schon da, die ist schon drin. Dann spare ich halt einfach auch sehr viel Zeit und Kosten natürlich und Zeit, die woanders dringend gebraucht wird in der Pflege.
Ich habe halt nur noch 10 Jahre, bis ich aufhören wollte zu arbeiten und das tut mir dieses Wort schleichend halt so weh.
Sehr schön. Eine Frage von mir nochmal mit rein. Also wenn wir von Prozessoptimierung dabei sprechen, heißt das für den Patienten auch eine schnellere und einfachere Versorgung mit Reha-Maßnahmen? Also ist das damit auch verbunden, also dass ich tatsächlich auch einen Platz kriege, wenn ich ihn brauche, oder hat das damit noch nicht wirklich zu tun?
Doch, unbedingt. Also, allein dadurch, sagen wir mal, die Vorstellung von diesem Zeitaufwand, der besteht, wenn ich in der Klinik das Telefon in die Hand nehmen muss und sei es jetzt ein Reha-Platz oder eben auch 15 ambulante Pflegedienste anrufen muss, um zu fragen, hier Patient XY braucht ab dann und dann einen Platz. Dieser Zeitaufwand wird ja komplett gespart, indem über Recare ein Profil angelegt wird und verschickt wird. Was das Programm dann macht, ist eben zu schauen, was sind die Kriterien. Also wir haben so natürlich ein paar definierte Matchings, dass wir sagen, es muss von der Diagnose, vom Leistungsspektrum her passen. Und dann wird losgesucht vom System, was ist das nächste Beste, was zur Verfügung steht. Die Anfragen werden in einem bestimmten Rhythmus versendet. Und wenn wir eine bestimmte Zusage für eine Anfrage haben, dann hört dieser Rhythmus auch auf. Also es werden jetzt nicht deutschlandweit alle Pflegeeinrichtungen angeschrieben, sondern es geht quasi so lang, bis eine Zusage möglich ist. Und dann geht es natürlich um die Kommunikation. Die ist wie sonst auch ganz stark von den Nutzern abhängig, sag ich mal. Mhm. Also wir wollen gerne schon dahin kommen, dass unsere Nutzer auch bessere Rahmenbedingungen haben, solche Plattformen zu nutzen. Da sehe ich noch ein ganz großes Problem, sowohl auf Klinikseite als auch auf Nachversorgerseite, weil wir natürlich leider im Gesundheitssystem häufig noch von Arbeitsplätzen sprechen, die nicht mobil sind. Heißt, eine Traumvorstellung wäre natürlich die Klinik, jeder Sozialarbeiter dort hat ein portables Pad, sei es iPad, irgendwas in der Art und kann damit zum Patienten gehen und sich dann die Daten holen und so verschicken. Auf anderer Seite das so anzunehmen, da wäre die Kommunikation natürlich noch schneller. Mhm. Was jetzt in der Regel der Fall ist, dass von einem fixen Arbeitsplatz an einen anderen fixen Arbeitsplatz kommuniziert wird. Und wenn wir uns überlegen, wie so ein Alltag im Krankenhaus oder in der Pflegeeinrichtung aussieht, dann wird wenig am Platz nur gesessen. Das heißt, je nachdem, wie viele Kapazitäten oder Gruppen ich auch habe, die das bedienen können, je nach Pflegeeinrichtung und Größe, ist es jetzt ein kleiner ambulanter Pflegedienst, der die Koordination vielleicht nur am Vormittag machen kann und am Nachmittag kommen Anfragen. Das sind alles so Punkte, die natürlich in der Praxis ganz wichtig sind. Aber per se ist es so, dass wir Versorgungsleistungen durchaus schneller zustande bringen als über den alten Weg.
Also in einer, sage ich mal, idealisierten Welt haben wir vom Prinzip bei ReCare alle Angebote irgendwann zusammengefasst.
Ja.
Dass wir quasi bei einem, wie schon gesagt, Booking.com sind.
Ja.
Und der Entlassungsmanager im Krankenhaus geht halt mit seinem Pad zum gerade frisch operierten Kniepatienten hin und sagt, pass auf, der Arzt hat gesagt, du bist übermorgen entlassungsreif. Ich habe hier Angebot A und Angebot B. Das eine ist 50 Kilometer, das andere 30 Kilometer für deine Reha entfernt. Fängt übermorgen übrigens an. Wir bringen dich direkt dahin.
So die Traumvorstellung, genau. Also es kommt natürlich noch auf den Versorgungsbereich an. Alles können wir natürlich nicht machen. Was wir jetzt aktuell eben haben, ist der Bereich Pflege, ist der Bereich Reha. Wir haben den Bereich Homecare-Hilfsmittel, der aus der Klinik heraus passiert. Und was wir gerade noch mit auch aufbauen, ist Transport. Also wir versuchen natürlich alles, was aus der Klinik in die Nachversorgung geht, abzubilden. Und haben meilensteinmäßig perspektivisch irgendwie auch noch ambulante im Bereich der Medizin für niedergelassene Ärzte, aber das sind alles in der weiteren Zukunft.
Ich würde da gerne noch einmal ganz kurz eben eine Sache zu sagen, weil das ist ganz wichtig, damit das nicht falsch verstanden wird. Man kann den Sprung zu Booking.com machen, um das System zu verstehen. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen ReCare, der Plattform, und Booking.com. Und das ist, wenn Sie auf Booking.com nach einem Hotel suchen, nach einem Bett suchen, einem Zimmer suchen, dann kriegen Sie nur verfügbare Zimmer angezeigt.
Ja.
Das ist bei ReCare nicht der Fall. Also in der Hotellerie gibt es sogenannte Channel Manager und Sie können eben durch sogenannte Two-Way-Interfaces gibt es die Möglichkeit, dass die Hotels, sobald ein Zimmer belegt ist, verschwindet das Zimmer aus der Verfügbarkeit für diesen Tag.
Ja.
Das garantiert Ihnen als Kunde, mir als Gast, dass wenn ich ein Zimmer buche für morgen hier in einem Hotel, dass dieses Zimmer auch verfügbar ist. Das ist auch wirklich, das ist da.
Ja.
Das ist bei ReCare natürlich so. Ich frage als Klinik einen Platz an in einem Umkreis oder in einer speziellen Einrichtung oder in einem Umkreis mit einer bevorzugten Einrichtung. Da gibt es verschiedene Wege sicherlich, ob ich das direkt am Gast mache, also am Bewohner mache, am zukünftigen, oder ob ich das über den sozialen Dienst mache, wie auch immer. Es gibt ja auch Intensivpflege, da ist es vielleicht, läuft es über Betreuer, wie auch immer. Aber es wird eben die Anfrage gestellt. Ob ich dann einen Platz bekomme, das steht dann immer noch auf dem anderen Blatt. Ob ich den Platz in der Einrichtung bekomme, in die ich gerne hin möchte, steht auch auf dem anderen Blatt. Denn dort muss ja auch die Verfügbarkeit sein und die setzt sich zusammen aus Betten und Mitarbeitern.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch oft so ein bisschen fehlverstanden wird oder was, glaube ich, ein Wunsch ist, der auch im Gesundheitssystem natürlich ganz groß ist. Was WeCare nicht machen kann, ist Kapazitäten zu schaffen. Also es gibt die Kapazitäten, die da sind im System und die können wir gut miteinander vernetzen. Neue Kapazitäten, also mehr Betten, mehr Versorgung können auch wir nicht schaffen. Das ist, glaube ich, oft so ein Punkt, der manchmal fehlverstanden wird und denkt, wir nutzen jetzt eine Plattform, jetzt haben wir mehr, wir haben natürlich mehr Möglichkeiten. Das ist das, was, glaube ich,
Sie sprechen mehr an. Die Krankenhäuser sprechen natürlich mehr an und es geht nicht nur, ich rufe die 15 Leute an, die ich aus meinem Netzwerk kenne, weil ich die seit 20 Jahren betreue als Krankenhaus und ich kenne die 20 Einrichtungsleiter und deren Belegungsmanager, Pflegedienstleister, wen auch immer, die rufe ich alle an. Wenn ich damit durch bin, bin ich aber ziemlich blank als Krankenhaus. Über WeCare kann ich eben sagen, wir haben ja auch, das wissen Sie, es gibt auch deutschlandweite Anfragen. Es gibt Anfragen in einem Gebiet so groß wie 200 Kilometer Radius so rund um das Krankenhaus herum. Und da ist es natürlich dann dahinter steckt natürlich dann bei WeCare auch eine clevere Logistik dahinter, eine KI, ein Algorithmus, der dann eben entscheidet, wo geht es zuerst hin. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist auf jeden Fall nicht die Verfügbarkeit gegeben. Ich würde sagen, noch nicht gegeben. Ich glaube schon, dass es in Zukunft möglich ist.
Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Ich weiß, Herr Müller, Sie haben sich gemeldet, will ich ganz kurz noch vorher. Die Frage wäre gewesen, aber warum ist das nicht so? Ist das noch nicht so, weil die Pflegedienste und Versorgungseinrichtungen und sowas es noch nicht rückmelden können, weil sie noch nicht genügend digitalisiert sind, die Schnittstelle dazu nicht existiert? Weil, also aus meiner Sichtweise heraus, wenn ich ein Unternehmen habe, was halt Krankentransport hat, da habe ich sowieso eine Planung, wie viele Fahrzeuge habe ich, wie viele Leute habe ich im Einsatz, wann sind welche Touren und habe eine Verfügbarkeit. Also ich überspitze absichtlich gerade mal einen Moment. Und wenn ich das halt eben dementsprechend umsetzen könnte und sagen könnte, pass auf, du hast eine Anfrage und buchst da direkt rein, da ist ein Slot dementsprechend frei, dann hast du halt eben in 2 Stunden halt eben auch das Fahrzeug da zu stehen. Also
naja, es ist ja in der Pflege kommen ja andere Faktoren noch dazu, ja. Also wenn ich jetzt ein freies Bett habe, was ich belegen kann, also ein belegbares Bett, da ist kein Wasserschaden, da ist keine Renovierung, da ist keine was immer, keine Besiedlung, was immer. Also ich habe ein belegbares Bett. Ob ich dieses Bett belegen kann, ist natürlich auch jetzt erstmal abhängig. Habe ich einen Mitarbeiter, der die Kapazität hat, diese Person zu betreuen? Ob dieser Mitarbeiter zur Verfügung steht oder nicht, hängt natürlich auch sehr stark vom Pflegegrad ab.
Klar.
Ja, so. Also ich gebe Ihnen recht und ich gebe Ihnen nicht recht. Also ich würde sagen, es ist machbar, weil wir auch zum Mars fliegen und da irgendwelche Roboter durch die Gegend laufen lassen. Aber es ist nicht so einfach wie Kaffee kochen.
Nein, das um Gottes Willen. Also Digitalisierung ist nicht immer einfach. Das ist nicht die Frage. Und Automatisierung ist immer was mit Schmerzen und ich muss mir halt eben viele Gedanken darum machen. Und dass da halt eben mehr dazu gehört, als einfach nur zu melden, ich habe ein Bett frei oder nicht.
Naja, Sie brauchen, das ist das allererste, also ein leidenschaftliches Thema, Sie merken schon, bremsen Sie mich ruhig. Sie brauchen vor allen Dingen ein Property Management System. Also Sie brauchen ein System, was Ihnen sagt, okay, ich habe 115 Betten, 150 Betten, die sind belegt. So, und jetzt haben wir einen großen, großen Unterschied zwischen Hotels und Pflegeeinrichtungen. Bei Hotels ist das Abreisedatum bekannt. Und das ist die Logik in der Hotelwelt, in der ich 25 Jahre digitale Distribution gemacht habe, für Amadeus, für TravelClick, für all die großen Global Distribution Systems, die haben nämlich eine grundlegende Logik. Anreise, Abreise.
Ja.
Die Abreise fehlt hier, deswegen sind die PMS, die wir in Hotels zum Beispiel sehen, hier nicht zu gebrauchen. Klar, man könnte sagen, Rechnen machen wir immer bis zum Ende des Jahres. Das hilft uns aber auch nicht, weil damit habe ich ja auch keine Verfügbarkeit. Ja. Also es ist nicht ganz...
Es ist nicht trivial, aber es ist lösbar, also aus meiner Sicht.
Ich würde eigentlich zurück zu den Kapazitäten oder zu dem Freien bringen, was natürlich über WeCare möglich ist als Pflegeeinrichtung, sind Kapazitäten zu melden oder auch Kapazitäten auszustellen. Nur da ist eben genau das gleiche Thema, dass viele Einrichtungen sagen, habe ich nicht die selber als Personal die Kapazität, jeden Tag zu gucken, an, aus, können wir nicht. Das ist ganz stark von der Organisation der Pflegeeinrichtung abhängig. Ich denke, in Ketten ist es nochmal was anderes, wenn es eine Person gibt, die hauptsächlich damit befasst ist. Mhm. Umso kleiner die Einrichtung wird, umso weniger Man-Woman-Power, sich wirklich um so eine Plattform, um so eine aktive Bedienung zu kümmern. Durchaus ja, einfacher wäre es, wenn dieser Fakt wirklich immer da wäre. Ne? Ja. Also wenn ich immer wüsste, ja, hat diese Einrichtung nun Kapazität oder nicht. Aber das ist eben so ein Ding, das kann sich von einem auf den anderen Tag ändern.
Kann sagen, oh, wir haben das kann sich innerhalb von Stunden ändern. Ja, wenn genau, über einen anderen Kanal eine Anfrage reinkommt, ja, ist das Ding weg.
Da genau. Auf der anderen Seite gibt es eben über ReCare, dadurch, nehmen Sie jetzt mal eine große Einrichtung von uns, die kriegen am Tag 16, 20 Anfragen über ReCare. Die haben auch Doppelzimmer. Die sagen, okay, ich habe Doppelzimmer, in diesen Doppelzimmern kann ich jetzt aber ausschließlich weibliche Bewohner belegen, weil ich kann in Doppelzimmer immer nur zwei Damen oder zwei Herren legen, ja, oder ein Ehepaar. Das heißt, die können über ReCare dann schon filtern in den Anfragen und sagen, ich möchte aber nur weibliche potenzielle Bewohner. Die sagen, okay, ich habe die Kapazität von meinem Manpower her, aber ich kann nur bis maximal Pflegegrad 2 oder 3. Das heißt, die können alle anderen Pflegegrade rausfiltern. Und da kommt natürlich dann die Digitalisierung ins Spiel, dass ich schon sehr genau herausfiltern kann, ich habe einen Bedarf, ich habe ein Angebot, das Angebot ist aber limitiert und ich messe selber die Nachfrage und das Angebot kann ich selber matchen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade in Märkten, wo wir eine sehr, sehr, und das ist ja eigentlich überall, eine sehr, sehr hohe Nachfrage haben, aber ein sehr limitiertes Angebot.
Ja. Und das genau, was Herr Beuers gerade anspricht, ist eben der Vergleich von, ich wende einen Filter an, von den 20 Anfragen, die ich habe, kann ich mir jetzt die anzeigen lassen, die für mich relevant sind, statt ich habe hier einen Stapel Faxe und die gucke ich mal schön alle nacheinander durch, was jetzt irgendwie passen könnte.
Also das ist einfach ein anderes, ja. Also stürzen wir uns, Wilma, Memo an mich, wir stürzen uns auf Pflegeeinrichtungen und digitalisieren und automatisieren die, damit wir da dementsprechend die Rückmeldung automatisiert ins System reinkriegen.
Das ist nicht ganz trivial, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen.
Ja, wenn es einfach wäre, wäre es ja schon da.
Ja, vielleicht dann doch einmal aus dieser Ecke Feedback. Also im bayerischen Raum, sage ich mal, da spitzt sich die Situation jetzt zwischen den Akutkrankenhäusern und den Reha-Einrichtungen, auch mit den Pflegeeinrichtungen extrem zu. Ich bin gespannt, wie wir die Jahreswende schaffen. Also die Situation sieht ja so aus, dass das Angebot an freien Betten sowohl im Reha-Bereich wie auch im Pflegebereich eigentlich täglich weniger wird. Die Patientenzahl auf der anderen Seite wird täglich mehr und der Flaschenhals wird immer enger. Und ein großer Vorteil, wo wir uns von ReCare auch erhoffen oder was ich jetzt aus meinen Aktivitäten in den Akutkrankenhäusern mitkriege, ist, dass die Sozialdienstmitarbeiter ja wunden Finger bekommen vom Telefonieren, bis sie alle Reha-Einrichtungen oder Pflegeeinrichtungen abtelefoniert haben und am Abend dann immer noch den Patienten nicht versorgt oder verräumt haben. Ja? Mhm. Der Gesetzgeber hat da jetzt vielleicht eine kleine Entlastung geschaffen, und zwar wenn der Sozialdienst nachweisen kann, ich sage jetzt mal, dass er glaube ich um die 20 Einheiten erfolglos abtelefoniert hat, dann könnte der Patient weiterhin im Akuthaus versorgt werden unter dem Dach oder unter dem Begriff der Übergangspflege. Das ist noch nicht so präsent, weil natürlich die Akuthäuser da hier auch weniger, sag ich mal, Dollarzeichen dafür erhalten, ist das aus dem Bereich sehr unattraktiv. Aber es wird wahrscheinlich keine andere Alternative geben, dass der Patient, wenn er nicht versorgt oder unversorgt, kann er ja nicht entlassen werden. Also deswegen glaube ich, dass es noch einmal die Situation, die wir momentan erleben, ReCare einen unglaublichen Aufwind geben kann oder halt auch hoher Bedarf da ist, um dann doch noch das ein oder andere freie Bett mit weniger Telefonaufwand zu erhaschen. Also
ja,
so viel aus der Ecke.
Naja, telefonieren dauert halt einfach auch viel länger, als eine Anfrage reinzuschalten, die automatisch dann an...
Und die Erreichbarkeit natürlich, ja.
Und so, da muss ich noch eine Lanze brechen für ReCare. Die Anwendung der Plattform auf der Einrichtungsebene ist sehr einfach, sehr intuitiv eigentlich. Noch intuitiver wird es natürlich, wenn es ins eigene CRM reingeht, was dann bei uns der Fall ist. dann wird es natürlich noch intuitiver, weil dann braucht überhaupt niemand mehr auf die Plattform zu gehen, es sei denn, er will irgendwelche neuen Mitarbeiter anlegen oder Kapazitäten eingrenzen. Aber da liegt die Zukunft. Also das ist für mich unbestritten.
Also ich würde jetzt gerne mal die Patientensicht auch noch einnehmen. Ich hoffe, dass auch Sie ein Feedback kriegen, Herr Borchers, von den Patientinnen und Patienten, weil ich musste während Corona sowohl meinen Schwiegervater als auch unseren Sohn in Reha-Maßnahmen nach Krankenhausaufenthalt unterbringen, was ich als Anwender, der sich jetzt drum kümmern musste, weil ich bekam keine Unterstützung, wo findest du denn jetzt einen Reha-Platz oder Ähnliches, sondern der Spielball zwischen Rentenversicherung, Krankenversicherung, den aufnehmenden Institutionen und der permanenten Diskussion mit dem Krankenhaus, können Sie meinen Schwiegervater bitte noch mal eine Woche behalten, wir haben nichts. Also wenn das die Dienstleistung ist, ist es ja auch für den Patienten eine sehr, sehr, ein unfassbarer Gewinn, auch für die Familie eine Entlastung zu bieten. Hey, doch, wir kümmern uns, ihr kriegt den Papa unter. Das ist so die, noch mal so einfach als Feedback, wie notwendig das ist, was Sie da tun, aus eigener Erfahrung. Das Zweite ist, die Frage, die ich eben stellen wollte, war tatsächlich, wer ist denn da gerade der Treiber? Sind es die Krankenhäuser oder sind es die Pflegeeinrichtungen, was das Geschäft angeht bei Ihnen?
Also wir arbeiten ja mit den Krankenhäusern zusammen. Das heißt, das sind diejenigen, die unser Produkt auch kaufen. Und da haben wir jetzt, was Herr Beuchers vorher auch schon angesprochen hatte, als ganz großen Treiber eben das Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Für die das jetzt noch nicht so irgendwie auf dem Schirm haben, kurz abgerissen, geht es darum, das Gesundheitswesen zu digitalisieren und es geht um ganz viel Fördergelder. Das ist jetzt gerade am Laufen und Krankenhäuser haben eben die Möglichkeit, verschiedene Bereiche zu digitalisieren, beziehungsweise auch den Zwang. Also es gibt durchaus auch noch andere Fördertatbestände durch dieses Krankenhaus-Zukunftsgesetz, dadurch, dass aber eben das Entlassmanagement in den Kliniken oft ein großer Punkt ist, weil es natürlich um Liegetage geht, wie Frau Bach auch schon angesprochen hatte, dass umso weniger Liegetage, umso besser für die Klinik, den Patienten also nahtlos entlassen zu können, wählen viele Kliniken das Entlassmanagement und in dem Zusammenhang eben auch ReCare, andere Plattformen in der Art gibt es natürlich auch. Und wir haben den Bereich der Nachversorger eben kostenfrei. Also die binden wir mit ans Netzwerk an, weil nur so dieser Gedanke ReCare oder Plattform überhaupt Sinn macht. Ne? Also von einem aktiven Netzwerk leben dann in dem Bereich alle. Wir haben natürlich Ballungsräume irgendwie, wo viele Kliniken und viele Nachversorger sind und da sehen wir auch, dass es funktioniert. In Bereichen, wo noch die Kliniken nicht so weit deckend mit ReCare arbeiten, ist es dann immer die Frage mit den Parallelprozessen, an denen wir natürlich gerade auch noch stark dran sind. Und gerade im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz ist es eben aber auch so, dass in den verschiedenen Bundesländern in Deutschland verschiedene Zeitfristen sind. Das heißt, die Kliniken kommen jetzt alle nach und nach daran, aber nicht alle auf einmal. Das wird aber bis 2025 hoffentlich dann durch sein, so der Zeitplan zumindest vom Gesetz her.
Ich höre daraus heraus, dass die Pflegeeinrichtungen jetzt nicht bei Ihnen Schlange stehen und sagen, dürfen wir uns bei Ihnen anschließen?
Durchaus. Also das ist sehr abhängig davon, glaube ich, was ja so die Kultur, die Einrichtung, die Ausrichtung der Pflegeeinrichtungen ist. Wir haben viele Pflegeeinrichtungen, die auch von selber auf uns zukommen, mit auf die Plattform aufgenommen werden wollen. Es gibt aber auch Pflegeeinrichtungen, die da einfach noch sehr zögerlich sind.
Vielleicht kann ich da noch mal reingehen, ganz kurz. Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass wir als Konzern natürlich bestrebt sind, dass alle unsere Einrichtungen da drauf sind. Aber es ist in der Tat so, dass ReCare natürlich auch über Intelligenz verfügt, um ich mit der Frau Miller, die ja auch schon hier angesprochen wurde, wir uns auch durchaus mal angeschaut haben, wo sind denn Gebiete in Deutschland wie so eine Heatmap, wo wir eine unheimlich große Nachfrage haben, aber eine unheimlich hohe Unterdeckung der Nachfragen der Krankenhäuser und wo haben wir unter Umständen noch Einrichtungen, die noch nicht auf dem Portal sind. Mhm. Ja, also es kann durchaus sein, dass ich sage, okay, in der Region XY, da haben wir unheimlich viele Nachfragen von Kliniken, die bei uns angeschlossen sind, aber nur x Prozent dieser Nachfragen werden noch bedient, weil es keine Plätze gibt. Ihr habt aber da noch 2 oder 3 Einrichtungen, die sind noch nicht bei uns im Netzwerk. Und ich sage natürlich, hey, sofort anschließen. Das ist ja, und das ist der zweite Punkt, für die Pflegeeinrichtungen auch kostenfrei. Da sind, ist ja kein Commission-Base. Also wir zahlen jetzt nicht für jede Anfrage, die zu einem Einzug führt, bezahlen wir nicht an Recare. Das muss man dazu sagen. Also es ist für die Einrichtung ein kostenfreier Lead-Motor, ein Anfragenmotor.
Okay. Auch eine spannende Information an der Stelle. Das heißt also, Zahlen tun vom Prinzip die Krankenhäuser, die halt eben rausverteilen.
Genau.
Und das Netzwerk, was halt eben sich anschließt, ist halt eben grundsätzlich erstmal kostenfrei eingeladen zu partizipieren.
Richtig, also das ist der Service, den wir quasi den Kliniken, die sich für uns entscheiden, bieten, dass wir sagen, ja, wir nutzen jetzt Recare und wir sorgen dafür, dass ihr auch ein funktionierendes Netzwerk habt. Mhm. Okay. Sonst macht dieses Ganze.
Also ihr geht dann quasi auf die Akquise, dass halt eben genug.
Genau, also wir Material gehen zum einen proaktiv auf Einrichtungen zu, die uns von der Klinik genannt werden. Da gibt es natürlich in jeder Klinik fest bestehende Zusammenarbeiten, ist logisch. Was wir aber zusätzlich machen, ist auch immer noch bei Pflege, je nachdem, in was von der Region wir sind, ist es eher Ballungsraum, eher ländlich, muss man mal ein bisschen weiter rausschauen. Von 25 bis 50 Kilometern wird im ganzen Umkreis werden Einrichtungen angeschrieben und auch von uns aktiv angebunden. Aktiv angebunden heißt, wir sind ein Team von 8 Personen bei uns, die täglich mit Pflegeeinrichtungen telefonieren und darüber informieren, dass Klinikum XY fängt jetzt mit der Nutzung von Recare an. Sie haben die Möglichkeit, ab sofort digital Patientenanfragen zu erhalten. Genauso für den Reha-Bereich. Wir bekommen von der Klinik Listen, welche Einrichtungen priorisiert werden. Ja. Hängt im Reha-Bereich nochmal ein bisschen anders zusammen, was auch die Entfernung angeht. Das sind bis zu 200 Kilometer in der Regel vom Kostenträger mit drin im Sinne des Transports.
Ja.
Und auch da läuft es nach dem gleichen Prinzip, dass wir die anschreiben oder mit an Bord holen, die uns genannt werden. Und natürlich drumherum oder auch noch die Kliniken, die starten, profitieren ja auch schon von dem bestehenden Netzwerk.
Ja, klar.
Also gerade in Berlin zum Beispiel sind sehr, sehr viele Kliniken und auch Häuser schon dabei. Wenn da eine neue Klinik startet, da brauchen wir nicht nochmal ein neues Onboarding starten. Da ist eh schon ein stabiles Netzwerk da.
Das ist vielleicht der eine Spezial, der noch
genau,
ein bisschen mitkriegt, aber noch mit anrufen,
ja.
Übrigens hier.
Ja. Oder es gibt auch Pflegeeinrichtungen, die sagen, ja, machen wir alles, aber wir warten noch, bis Krankenhaus XY startet. Dann sagen wir, okay, die sind jetzt gestartet, jetzt geht's los. Und dann
ran,
genau.
So, ich hatte gesehen, dass Nico sich gemeldet hatte, ganz verzweifelt und irgendwann ganz traurig, die Hand wieder runtergenommen hatte. Haltest du mal die Gelegenheit, Nico?
Ja, ich hatte mich gemeldet, um da nicht zwischenzufahren und dann fuhren immer mehr dazu. Alles gut. Ich wollte nur anmerken, ist natürlich tatsächlich so ein Thema, wenn man jetzt hier über Reha spricht und da wirklich nicht nur die Betten, sondern auch die Menschen brauchen, dass man da andere Planungsthemen hat. Ich wollte nur mal ein Beispiel bringen. Wir haben vor 2 Jahren angefangen, einen Prototypen zu entwickeln mit dem Karl-Team Klinikum und der Potsdamer Firma Reconva, um sozusagen die Nachbetreuung von ambulant operierten Personen mit Unterstützung von Digitalisierung sozusagen hier auch personell ein bisschen breiter aufzustellen, indem im Prinzip die Patienten beim Entlassen einen Code bekommen und dann einen Anspruch auf eine Online-Unterstützung von Betreuern sozusagen über, ich glaube, 10 Tage oder so zu bekommen oder auch 7 Tage. Was ja schon mal ganz gut ist, weil eben der einzelne Betreuer eben nicht mehr von A nach B zum Patienten rennen muss, sondern das quasi online machen kann. Und das Ganze wird dann, und das war sozusagen der eigentliche Hintergrund des Piloten, geschaut, wie kann man eben auch hier bestimmte Fragestellungen automatisiert auf Bot-Basis sozusagen beantworten lassen, weil irgendwie 80% aller Knie-OPs haben halt 3 Tage später nochmal kurz Schmerzen oder so. Ne? Und das war ein ganz spannendes Projekt, wird da jetzt gerade komplett ausgerollt über die Patientenschaft, die quasi in ambulanter Operation sich befanden. Aber eben, wie gesagt, nicht eine Reha-Maßnahme brauchen, sondern nur eine generelle Nachbetreuung. Und wie gesagt, ganz spannend, auch mit Blick auf den Fachkräftemangel der zu wenigen verfügbaren Berater, die aber hier natürlich in der Lage sind, auch mehrere Patienten parallel zu betreuen und vielleicht sogar mittelfristig, wenn dann genug Trainingsmaterial natürlich erzeugt wird,
die Maschine ja vielleicht die eine oder andere Standardantwort schon mal geben kann, um den Patienten schon mal ein bisschen weiterzuhelfen und zu beruhigen. Das nur mal so als Seitenanblick.
Ich dock da mal kurz an. Ich weiß gar nicht, ob wir als Hausarztpraxis, die wir betreiben, für Sie ein Partner sein könnten. Aber wir sind häufig ein Sprungstein zwischen Klinik und Reha, dass die Patienten bei uns aufschlagen und dann wird dann gesprochen. Und ja, haben Sie denn schon Reha-Platz? Nee, noch nicht. Ist es überhaupt denkbar, dass wir als Hausarztpraxis eine zusätzliche Dienstleistung anbieten und sagen, hey, ich kann ja mal gucken, ob wir da einen Zugriff haben? Ja,
genau, also natürlich. Perspektivisch auf jeden Fall. Wir hatten uns tatsächlich, also vielleicht so ein bisschen historisch zu Recare, angefangen hatten wir einfach, weil das der größte Bedarf und auch der größte Markt ist mit den Pflegeüberleitungen. Das Reha-Modul gibt es jetzt seit über 2 Jahren. Und da haben wir uns eben einfach erstmal, weil wir natürlich die Kunden Krankenhaus haben, wir schon gehabt. Und da geht es immer um den Bereich Anschlussheilbehandlung. Das heißt, die Versorgung, ne, nach dem Akutfall. Deswegen haben wir das Reha-Modul erstmal nur für den Bereich ausgerollt, da dann auch die Kostenträger mit zusammen. Perspektivisch ist es aber durchaus denkbar, dass wir nicht nur im Bereich der Anschlussheilbehandlung bleiben, sondern auch eben medizinische Rehas, die über den Hausarzt verordnet werden. Und da kommen wir ja in den ganzen Bereich von Kliniken, die dann Kurmaßnahmen und so weiter, das ganze Psychosomatische, also vieles oder ein großer, ganz großer Teil der Reha-Maßnahmen kommt ja gar nicht aus der Akutklinik.
Genau.
Und das ist ja ein Bereich, den wir, ja, Frau Bach?
Ja, eben vielleicht, also da glaube ich, da sind wir schneller an dem Punkt angelangt, als wir uns heute vorstellen können. Ich glaube auch, dass es wirklich Not tut, auch die, ich sage jetzt mal, die Ärzteschaft da mit einbinden zu können. Ich denke jetzt vielleicht auch sogar an die sogenannten, ja, operierenden Belegarztpraxen. Mhm. Es ist fatal, welche Situationen ich so erlebe. Es werden Operationstermine relativ kurzfristig ausgemacht. Vielleicht auch mit Patienten, die ja froh sind, dass sie einen OP-Termin haben und sich noch keine Gedanken gemacht haben, wie es dann im Anschluss weitergeht. Und die Operation ist vollbracht. Und dann geht das große Drama der Nachversorgung los. Und deswegen auch momentan meine aktuelle Kommunikation mit unseren Playern. Bitte motiviert die Patienten, ersten Operationstermin zu vereinbaren, wenn auch die Nachsorge gesichert ist. Sprich, dass ein freier Reha-Platz zur Verfügung steht oder dass eine ambulante Pflege oder dass eine Kurzzeitpflege gebucht ist. Und dann erst zur Operation gehen. Weil die Situationen, die momentan sich abspielen, das sind zum Beispiel tragische, zum Teil wirklich tragische Situationen in den Akuthäusern.
Mhm. Ja, und ich glaube, dahin geht das Ganze auch, was man vielleicht zum KHZG nochmal sagen kann. Das sind ja nicht nur wir als Recare, als Entlassmanagement-Plattform, sondern es geht ja Richtung Patientenportal, sodass diese ganzen Bereiche zusammenkommen. Also es soll auch vom Patienten aus oder vom Privathaushalt irgendwann möglich sein, mit dem ganzen Gesundheitssystem zu kommunizieren. Wir haben gerade ein Pilotprojekt in der Weser-Ems-Region da oben. Da gibt es schon die Möglichkeit für Angehörige über Recare auch Pflegeplätze zu suchen. Das ist noch ein Pilotprojekt, das ist noch nicht spruchreif für ganz Deutschland und muss man auch gucken, wie das irgendwie machbar ist. Aber natürlich wollen wir an den Punkt hinkommen, dass nicht nur Krankenhäuser mit Recare arbeiten können, sondern auch Niedergelassene und von anderen Bereichen. Das wird dazu führen, dass es gibt gerade für solche Bereiche gibt es auch wieder Spezialisten, dass sowas dann perspektivisch ganz viel über Schnittstellen und Zusammenarbeit stattfinden wird.
Okay. Wie viel Kliniken haben wir in Deutschland und wie viel sind bereits angeschlossen bei euch?
Oh Gott, Zahlen. Es gibt die deutschlandweit, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, knapp 2000 Kliniken. Und wir haben bei uns bei Recare, wenn wir Reha und Klinik zusammennehmen, bisher über 600.
Okay.
Ja. Genau. Über 15.000 Nachversorger insgesamt. Das sind dann alle in einen Topf geschmissen. Und es ist eben, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr regionsabhängig. Also wir haben Berlin eine ganz starke Region, da haben wir natürlich auch angefangen, ist logisch, ne? NRW wird immer größer. Also im Endeffekt kann man es vielleicht andersrum sagen, es gibt kaum noch Flecken in Deutschland, wo Recare nicht...
Naja, Bayern und je südlicher, desto
desto dünner
ist die Landkarte, müssen wir echt sagen.
Also Bayern,
dafür haben sie Berge.
Und Saarland. Und wir haben mit den Bayern, naja, unsere liebe Not. Da ist es irgendwie anders. Ich weiß es nicht.
Da ist es diese Ausspruch, wir sind wir schon, das merkt man da schon. Ja?
Ja, das ist also auch der Vertrieb bei uns, der tut sich, der beißt sich da die Zähne aus. Aber wir sind dran.
Das Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, da müsste man einen Bayern rekrutieren, der da unten dann dementsprechend die Akquise macht. Ne?
Ja.
Ich bin jetzt mal sehr unhöflich und grätsch rein. Ich muss mich leider verabschieden. Bedauere es sehr, weil ich die Diskussion sehr anregend fand und auch viele schöne Infos gekriegt habe. Wenn es irgendwann soweit ist, dass man als Arztpraxis sich mit ReCare intensiver auseinandersetzen sollte, dann freue ich mich über Nachricht. Die Kontaktdaten, Herr Binek, dürfen Sie gerne von uns weitergeben.
So tun wir. Ja. Wir bleiben an der Stelle ja sowieso
im Kontakt. Dankeschön, ich muss raus leider.
Schönen Tag noch.
Gleichfalls, danke. Tschüss.
Ich muss mich leider auch pünktlich verabschieden. Ich habe hier einen Hardstop um 10 für den nächsten Call. Ja. Fand es auch sehr inspirierend. Freue mich über einen weiteren Austausch zu diesem oder anderen Themen. Immer sehr inspirierend, solche Gespräche zu führen. Jetzt war es ein Thema, was mich näher angeht. Aber auch andere Themen sind sicherlich, was gerade digitale Transformation angeht, immer Themen, die immer spannend sind und die einen immer zum Denken anregen und man kommt auf Ideen, man kommt zum Nachdenken. Wir sind ein großer Konzern mit 24.000 Mitarbeitern in Deutschland allein, größter europäischer Konzern oder größte europäische Gruppe. Insofern, wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen und dürfen nicht stillstehen.
Ja.
Vielen Dank für die Einladung von ReCare, vielen Dank für das Forum und wenn es weitere spannende Themen, Einladungen gibt rund um das Thema Transformation im Healthcare-Bereich, freue ich mich, wenn Sie an mich denken.
Healthcare ist jetzt nicht unbedingt unsere Spezialdisziplin, aber unser
Digitalisierungsfrühstück
gibt es an der Stelle jeden letzten Donnerstag im Monat.
Aber wie Sie gehört haben, die Nachfrage ist riesig.
Ja. Und von mir auch gerne, vielen Dank, Herr Bosch, wenn irgendwas sein sollte, auch im IT-Bereich, kommen Sie gerne auch auf uns zu. Wir können uns mit Sicherheit über alle Themen unterhalten, die ja spannend sein können, weil auch im Unternehmen gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, da zu unterstützen. Und auch ich fand den Austausch sehr anregend bis dahin.
Vielen Dank und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und dann ein schönes Wochenende.
Gleichfalls, danke.
Bis dann.
Tschüss.
Bis
bald. Tschüss. So.
Kleiner
geworden. Jetzt hatte der Herr Janacek sich gemeldet gehabt.
Ja, genau. Ich hatte auch noch eine Frage quasi, bevor die Verabschiedungswelle losging. Genau, Sie haben erzählt, es gibt auf Seiten der Pflegedienste organisationskulturelle Gründe und andere, da teilzunehmen oder nicht. Ich habe es jetzt in den Gesprächen, die ich mit ambulanten Pflegediensten geführt habe, tatsächlich auch so erlebt, dass die Einstellung gegenüber Entlassmanagement-Plattformen ja gemischt waren. Es gab einerseits Leute, die haben das genutzt, fanden das hilfreich, weil das in deren Strategien zur Kundenakquise gepasst hat. Aber es gab andererseits auch Pflegedienste, die ja da ja aus unterschiedlichen Gründen keinen Mehrwert darin gesehen haben. Quasi, das hing dann auch durchaus von organisationskulturellen Sachen ab, würde ich sagen, unterschiedliche oder Stile, Strategien der Kundenakquise, kann man auch sagen, die dann eine Rolle gespielt haben. Da würde mich interessieren, was so Ihre Erfahrungen sind. Was sind denn die organisationskulturellen und weitere Gründe, die da Ausschlag geben, ob das für die Pflegedienste eine sinnvolle Angelegenheit ist oder nicht?
Ja, also ich habe von meiner täglichen Arbeit, das ist natürlich jetzt alles immer nicht in irgendwelchen Studien ausgewertet und sehr subjektiv, aber was ein ganz großer Grund vor allem bei ambulanten Pflegediensten ist, ist natürlich nicht die Verfügbarkeit. Ne? Also wir haben zum Beispiel bisher für ReCare noch keine App für Nachversorger. Das Ganze läuft ja browserbasiert und ist am Handy jetzt nicht so gut darzustellen wie am Laptop. Das ist vielleicht noch so ein Manko für ambulante Pflegedienste, die dann keine Person ständig up-to-date im Büro sitzen haben, die irgendwie Anfragen bedienen kann. Dann ist es für die schwierig, die Plattform zu bedienen. Die sagen, wir sind den ganzen Tag unterwegs, wie sollen wir uns da in irgendein Programm einwählen? So viele Kapazitäten haben wir gar nicht. Das sind kleine Pflegedienste, durchaus auch nachvollziehbar. Und dann abseits davon, dass eben die Rahmenbedingungen, sage ich mal, einfach manchmal nicht stimmen, ist es auch Herausforderung oder Überforderung, mit verschiedenen Buchungssystemen zu arbeiten. Das heißt, was wir jetzt eben manchmal haben, auch im Zuge des KHZG, ist, dass wir verschiedene Kliniken in einer Region haben, die verschiedene Anbieter nutzen, weil es gibt auf dem Markt neben uns eben auch noch Konkurrenten, die ähnliche Leistungen anbieten, dann sind Nachversorger, Pflegedienste teilweise damit konfrontiert, 2 bis 3 verschiedene Plattformen zu nutzen, plus Telefon, plus Faxgerät. Da kommen wir dann eben dahin, dass wir sagen, eigentlich wollen wir mit unserem Produkt eine Vereinfachung anbieten, die dann im jetzt irgendwie Umkehrschluss für die Nachversorger eine Verkomplizierung ist. Mhm. Wenn ich plötzlich statt einem Faxgerät und einem Telefon 5 andere Kanäle noch, also insgesamt, sage ich mal, bedienen muss, dann ist es keine Vereinfachung mehr, dann ist es Überforderung. Und das ist auch was sich für uns im Zuge des KHZG gezeigt hat und was irgendwie auch dramatisch ist, dass die das KHZG mit beschrieben haben in Politik, die haben einfach 2 ganz wichtige Stakeholder vergessen. Die haben die Kostenträger und das komplette System der Nachversorger, die werden darin nicht berücksichtigt. Das ist rein auf Kliniken ausgelegt. Und das merken wir eben jetzt im Operativen mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, dass das wahnsinnig schwierig ist für den ganzen Bereich.
Ja, das haben tatsächlich auch Pflegedienste Mängel quasi Ausrichtung auf die Krankenhausfokussierung viele Aktivitäten im Bereich. Und auch das bestätigt auch das, was ich gesehen habe, quasi. Ich meine, aus Perspektive der Pflegedienste ist ja, Aufträge zu generieren, kein großes Problem. Die haben ja genug Leute, die alle nicht versorgt werden oder wo sie Probleme haben, alle gut zu versorgen. Und dann ist halt nur ein Weg mehr, wie man an Patientinnen oder Kunden rankommt. Ja. Genau, insofern. Ja, setzt das nicht unbedingt an, also es kann schon Vorteile bieten, aber die Pflegedienste haben nochmal andere Kernprobleme, die halt wenig Berücksichtigung finden manchmal so.
Ja, genau. Und ich glaube, da kommt eben der andere kulturelle Punkt hinzu, den ich meine, das ist natürlich auch die Befassung mit Digitalisierung, die Lust an so einem Produkt, das auch nutzen zu wollen, wie Herr Borchers zum Beispiel auch erklärt hatte. Es ist mit ReCare um ein Vielfaches einfacher, sich den passenden Patienten zu holen, sage ich mal. Es gibt ein, je nachdem natürlich nach Region, in Bayern vielleicht noch nicht, aber in anderen Regionen, eine Überzahl an Anfragen. Und ich als Pflegedienst kann sagen, ich habe jetzt hier in meiner ambulanten Pflegedienst, ich habe 5 Runden heute, ich habe in der einen Runde noch Platz für einen Patienten mit Pflegegrad 2, kann ich mir aus ReCare rausfiltern, kann ich annehmen, fertig ist. Das ist der Mehrwert, den wir gerade bieten können für Nachversorger, die sich natürlich auch darauf einlassen. Das ist dann das Nächste, dass wir natürlich auch noch ganz viele Personen haben, die sich da schwer tun. Das ist so. Die müssen wir irgendwie auch auf dem ganzen langen Weg jetzt noch mitnehmen. Über Schulung, über Motivation, über, ich versuche auch ganz oft zu sagen, es ist jetzt, es fängt jetzt an, jetzt haben Sie noch die Möglichkeit mit einzusteigen. Das Ganze ist noch am Entstehen. Sie werden noch nicht überrollt von dem Ganzen. In 2, 3, 4 Jahren kommen Sie nicht mehr drum. Dann ist es irgendwie Pflicht. Und so kann man jetzt noch, sage ich mal, beim Wachsen dabei sein, kann mitlernen. Das ist so ein Angebot, was ich oft versuche zu machen, um das irgendwie so ein bisschen, ja.
Also wenn ich jetzt einen Pflegedienst habe und sage, ich habe da eine Idee, die ich für mich ganz gut fände, kann ich mich auch an euch wenden und ihr nehmt das halt eben dementsprechend mit auf und dann kommt es halt eben auch mit in die Entwicklung, klar nach Priorisierung und sowas, aber dementsprechend gemein.
Davon also lernen auch wir. Wir haben ein ganz strukturiertes Feedbackverfahren bei uns. Also alle Kollegen, die im operativen Bereich tätig sind, nehmen so ein Feedback mit auf. Wir können das auswerten, wir können auch sagen, prozentual haben von so und so viel Pflegeeinrichtungen gesagt, das und das Tool, die und die Funktion wäre hilfreich. Und da sind wir als trotzdem noch junges Unternehmen ja auch daran interessiert, wie funktioniert der Markt, was sind die Bedürfnisse, wie können wir unser Produkt so verbessern, dass beide Seiten, also das Krankenhaus und die Nachversorger, zufrieden sind. Und da lernen wir natürlich auch unendlich viel von den Nutzern.
Okay, also wann kommt die Handy-App?
In Frankreich tatsächlich existiert sie schon. Wir haben noch ein Unternehmen in Frankreich. Da sind wir allerdings nicht im Pflege- und Reha-Bereich tätig, weil das da tatsächlich in Frankreich staatlich schon organisiert ist im Vergleich zu Deutschland. Aber für die Akutversorgung, also da ist es zwischen Notfallpraxis und Krankenhaus und da haben wir eine App entwickelt schon für die Ärzte in der Notfallmedizin.
Okay.
Also es gibt eine App, es ist nur noch eine Frage, wie das irgendwann auf Deutschland und die Pflege und die ambulante Pflege umgemünzt werden kann.
Okay. Spannend.
Ja.
So, jetzt bin ich relativ erschöpft gerade, was so
war viel.
Das, die Welt der Nachversorgung anbelangt. Mhm. Was ich sehr, sehr spannend fand, der Austausch mit Herrn Borchers über die, die eigentlich einfache Erklärung mit Booking, aber dann wieder die Komplexität mit, ich muss halt Bett, Personal, ja. Pflege, tralala, alles berücksichtigen dabei. Wobei ich das an der Stelle, wenn da halt eben jemand Findiges mal auf dem Markt auftaucht, der sich mal um sowas kümmert, dann gibt es da auch relativ zügig mal ein System, wo man halt eben genau das planen kann. Weil ich kann mir also kein Unternehmen vorstellen, dass da keine Planungssystematik irgendwie ja. grundsätzlich drunter liegen hat. Ja. Also klar, je größer, umso eher. Aber das ist vom Prinzip eine relativ, also aus meiner Sicht natürlich jetzt ohne Pflegeerfahrung und medizinischen Hintergrund und sowas allem drum und dran. Aber der Punkt, wo ich sage, es gibt feststehende Parameter, die müssen halt eben irgendwie getriggert werden. Ja, ne, klar, ich habe halt eben kein festes Auszugsdatum, aber auch das lässt sich ja dementsprechend mit einarbeiten. Mhm. Und also mich wundert es, dass es da nicht bereits irgendwie Lösungsansätze zu gibt.
Ich müsste tatsächlich, Frau Bach, Sie wissen das vielleicht noch eher aus dem Reha-Bereich. Da haben wir ja viel mehr als in der Pflege, zumindest was Anschlussheilbehandlung angeht, relativ fixe Daten, ne, von der Laufzeit, sage ich jetzt mal. Also wir wissen nicht genau, wann jemand kommt, aber wenn er denn kommt, wissen wir ja, wie lange er bleiben wird. Da wird es ja durchaus so geplant, dass man sagt, wir haben so und so viele Kapazitäten. Entlasttermin ist Tag X und ab da wird wieder ein Bett frei, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, wir sprechen ja da hier von dem sogenannten elektiven Endoprothetikmarkt. Ne? Ja. Und ich, ja, sag mal aus dem Bauch raus, 80-85% der Fälle, die werden also am Tag 1 operiert und am Tag, je nach Diagnose, Knie oder Hüfte oder ne, am Tag 5, 6, 7, 8 steht dann der Entlasttermin und die Direktverlegung in die Reha-Klinik. Natürlich gibt es in den jetzigen Zeiten gewisse Faktoren, sei es auch ein positiver Schnelltest, der die Sache dann wieder verschiebt. Aber ja. Im Großen und Ganzen genau ist es so getimt. Und aufgrund der Ressourcenknappheit kommt es natürlich hinzu, dass es halt zu Wartelisten gibt und dass der Patient eben nicht am Tag X direkt verlegt werden kann. Und deswegen, je früher man diese Sachen terminieren kann und je mehr auf dieser Plattform dann sind, desto besser geht der Prozess, das auf jeden Fall.
Ja. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den wir verstanden haben, irgendwann als wir mit Reha angefangen haben. Das war, hat sich leider Gottes mit dem Beginn von Covid überschnitten, sodass dieses Thema elektive Patienten für uns erstmal schwierig war. Aber vielleicht, also elektive Patienten.
Ich wollte gerade sagen, elektive Patienten.
Das sind die Patienten, die werden quasi geplant von der Klinik einbestellt. Also okay. Planbare Operationen, nicht einen Autounfall haben, sondern ich muss Knie, brauche ein neues Kniegelenk. Dann gehe ich natürlich hin und es wird alles geplant. Das kann man ja festlegen. Ne? Wann soll Aufnahme sein, wann ist OP-Tag und dann 5 bis 6 Tage postoperativ geht es in die Reha. Und das haben wir jetzt eben auch als neues Tool zum Beispiel bei ReCare hinzugefügt für die Kliniken, dass die nicht nur über die Plattform Patienten anlegen können, die schon in der Klinik sind, also aus ihrem KISS-System die Patienten reinziehen, sondern wir haben auch die Funktion der elektiven Patienten, sodass die Klinik mit ReCare auch schon vor überhaupt Krankenhausaufenthalt und erfolgten OP-Termin einen Reha-Platz suchen kann, was Frau Bach eben genau gerade angesprochen hatte, dass im besten Falle natürlich, bevor die OP überhaupt losgeht, der Reha-Platz schon da ist.
Also die Nummer, ich weiß, ich brauche ein neues Kniegelenk.
Genau. Das ist, ist eine gewisse Planungssicherheit.
Ich gehe zum Chirurgen hin und der sagt, ja, pass mal auf, wir müssen mal gucken, wann ein Reha-Platz dementsprechend frei ist. Genau. Da ist ein Reha-Platz frei, -8 Tage, da sehen wir zu, dass wir einen OP-Termin bei uns kriegen. Ja, wunderbar, haben wir. Und dann ist halt eben die Nummer durchgeplant und optimalerweise hinten die Physio gleich auch noch mit angeschlossen.
Genau, das ist dann die Frage, wie es aus der Reha weitergeht. Da bin ich ein bisschen überfragt, ob da auch schon mit solchen Mitteln gearbeitet wird. Durchaus wahrscheinlich, oder?
Ja. Also es wird in allen Richtungen momentan eng, zumindest jetzt in unserer Region. Ja. Und von daher gibt es ja natürlich dann auch wieder verschiedene Player, die andere Interesse haben. Der Operateur schaut natürlich, dass der OP-Termin, der übermorgen storniert worden ist, so schnell wie möglich wieder befüllt ist. Und ob dann dieser Patient auch wirklich auch kurzfristig einen Reha-Platz kriegt, das ist also fast unwahrscheinlich. Ne? Und von daher ja, wird spannend bleiben oder werden auf jeden Fall.
Auf jeden Fall bin ich auch überzeugt.
Ist denn das Thema, sag ich mal, der ambulanten Weiterversorgung? Mhm. Also wenn wir jetzt gerade dabei sind, Reha ist geplant und durch, schön. Aber danach gibt es ja dann, sagen wir mal, Physiotherapie noch ambulante oder irgendwie sowas. Seid ihr da auch an einem Punkt dran, dass das halt eben irgendwie noch mit dazukommt? Gehört das zu Reha quasi mit dazu als Second Level? Oder?
Nee, also das ist noch...
Ich weiß, was ich immer wieder für Probleme habe, wenn ich mal vom Orthopäden komme und der sagt, hier, da bist du aber... Ja, ich verschreibe dir mal ein bisschen manuelle Therapie.
Genau.
Das ist der Punkt, wo dann acht verschiedene rufst du an, der Beste sagt, na komm mal in 4 Wochen. Wo ich dann sage, ja, in 4 Wochen ist A, Rezept abgelaufen, B, sind meine Schmerzmittel alle und C, habe ich also bis dahin schon den Punkt, dass ich irgendwo in der Ecke liege und weiß nicht mehr, wie ich den Kopf gesehen habe.
Ich glaube, das ist ein Punkt, das ist noch ein Schritt zu weit. Ich denke aber oder ich bin der Meinung, es gibt auch schon Lösungen, die von der Reha ins Ambulante was bieten. Ich war zum Beispiel im letzten Jahr auf dem Reha-Kolloquium, das ist von der Deutschen Rentenversicherung, einmal im Jahr findet das statt, das ist eigentlich das größte wissenschaftliche Kolloquium deutschlandweit, wo zum Thema Reha-Digitalisierung eben mittlerweile auch was passiert. Und da hatte ich Vorträge gehört, dass eben ganz viel zum einen diese Schnittstelle zwischen Krankenhaus und Reha viele Angebote gibt. Also wann geht die Reha los, dass diese Tage dazwischen nicht verloren sind. Es kann ja durchaus auch sein, dass jemand nochmal nach Hause geht und dann erst die Anschlussheilbehandlung. Und aber auch die Zeit nach der Reha. Also dass es da durchaus schon Angebote gibt, die bessere Anbindung an dann wieder ambulante Bereiche wie Physio oder auch Online-Geschichten tatsächlich machen. Also jemanden nach der Reha weiter zu betreuen. Okay. Ist jetzt aber aktuell bei uns für Recare kein Thema.
Okay.
Wir sind mit dem Markt, den wir haben, gerade schon ganz gut bedient.
Ja, das sind wir jetzt im Johannisbad also ziemlich aktiv. Da gibt es ja dann das Angebot von Kasper Hels mit der digitalen Nachversorgung. Und das läuft sehr gut, ja.
Genau.
Das sieht dann so aus, dass der Patient schon während seines Reha-Aufenthaltes digital die Möglichkeit hat, auch da selber seine Übungen und Trainingsprogramm zu absolvieren und das dann eben in betreuter Form dann zu Hause weitermachen kann.
Genau, das ist einfach dieser Übergang irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, da sind die digitalen Lösungen genauso wichtig, weil auch da natürlich eine Lücke besteht und Versorgungskapazitäten einfach da sind, dass man das so gut auspuffern kann, sage ich mal. Ja. Ganz richtig.
So, bin gerade irgendwie voll und habe auch nicht mehr wirklich was ich irgendwie gerade fragen kann, weil ich muss das für mich einfach mal ein bisschen verarbeiten. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, Nico, wir müssen uns mal zusammentun, da gibt es einen großen Markt, da kann man was tun.
Auf jeden Fall. Wir sind an ähnlichen Themen ja auch schon eine ganze Weile dran. Also wir haben ja auch noch ein paar andere Projekte für die Gesundheitsbranche gemacht. Ich erinnere nur an die vollständige Digitalisierung des Vergabeprozesses von Kuren beim Müttergenesungswerk. Ist ja, sagen wir mal, ein ähnliches Thema.
Ja.
Allerdings ist da tatsächlich so, dass der Beratungsteil vorab ist halt ein sehr wichtiger. Ne? Also wenn da eine junge oder auch ältere, also wenn da eine Person, heutzutage gibt es ja auch Kuren für Väter tatsächlich, da typischerweise nach einer Kur sucht, da ist ja ein Beratungsteil vorne ab, weil gibt es ja auch, ich glaube, über 600 Beratungsstellen in ganz Deutschland oder 1200 waren es sogar, wo wirklich erstmal persönliche Kontaktaufnahmen und erstmal Problemfallanalyse. Aber dann genau ähnliches, wie Sie beschreiben, also ein wahnsinniger Prozess dahinter, bis man sozusagen, also die Auswahl des Platzes geht immer noch, aber dann, die Kasse muss bestätigen, die Ärzte müssen bestätigen und so weiter und so weiter. Aber das kann man mittlerweile alles...
Ja, schon auch ansetzen. Also wir haben jetzt natürlich ein feststehendes Assessment für bestimmte Bereiche, aber wenn da Kuren perspektivisch hinzukommen, sag mal, was beratungsmäßig davor passiert, ist der Plattform relativ egal, solange wir wissen, welche Daten eingetragen werden müssen. Also wir haben natürlich auch für den Bereich Reha-Suche ein ganz anderes Assessment als für Pflegesuche. Da sind andere Daten gefragt, die am Ende wichtig sind und die können eingespeist werden und dann kommen am Ende das Netzwerk wieder rein. Also die Plattform
bietet sowas an. Genau, man merkt halt aber trotzdem, dass die, dass quasi die Beratung, was ja gleichzeitig zur Auswahl der Klinik führt, weil man es da nicht sehr einfach nur an bestimmten Kriterien festmachen kann, also auch klar, weil dann werden die Berater und Beraterinnen ja auch völlig überfordert bei der Vielzahl der Angebote, aber und da ist natürlich dann auch der Umkreis eben zum Beispiel nicht so entscheidend, wie dann eher muss ich an die Ostsee oder vielleicht doch ins Gebirge oder so, ne? Aber trotzdem spannend, wie man so einen Prozess, der ja auch lange, lange papierbehaftet funktioniert hat, mit digitalen Plattformen da deutlich beschleunigen und für alle Seiten verbessern kann. Ja.
Vielleicht noch aus unserer Erfahrung heraus oder mein persönlicher Appell ist, der Hauptplayer ist ja bei uns eben der Patient oder unser Kunde. Und wir müssen aufpassen oder es muss uns gelingen, den Patienten, ich spreche jetzt mal vom Patienten, noch mehr in seiner Eigenverantwortlichkeit im Vorfeld schon zu gewinnen und ihn einzubinden. Also es wär nicht gut, wenn es weiterhin in die Richtung gehen würde. Der Patient hat das Gefühl, es wird ja alles geregelt und gemacht und jeder kümmert sich drum und ich brauche eigentlich gar nichts tun. Und man hat auch das Anrecht, dass es geregelt wird. Und da glaube ich, da gibt es die ersten großen Prozessprobleme, dass der Patient seine Verantwortung großteils in dem Bereich abgegeben hat. Ja. Und auch natürlich die Angehörigen, die im Vorfeld schon weit, egal in welche Richtung es geht, ob das Pflegeeinrichtungen, Reha-Einrichtungen, Entfernung, wie komme ich dahin, wie komme ich wieder nach Hause. Also da muss es uns gelingen, den Patienten mit den Angehörigen mehr einzubinden.
Ja, und ich glaube, da sind eben gerade auch solche Patientenportale ganz interessant. Also irgendwann ist glaube ich, primär erstmal wichtig, dass das System an sich, Gesundheitssystem an sich funktioniert digital, dass da die Vernetzung und Kommunikation stattfindet. Aber ab einem gewissen Punkt muss natürlich auch dann der Patient als eigener Player mit einbezogen werden in diesen Austausch. Und das ist ja, glaube ich, das, was im Zuge des KZG passiert und wo sich gerade irgendwie alles so findet und zusammenpuzzelt.
Da muss ich jetzt mal, einhaken. Mhm. Also wenn wir von Automatisierung sprechen und Digitalisierung sprechen, ist das sinnvoll, auf den Patienten Koordinationsaufwand abzuwälzen? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist der Punkt, ich suche mir meinen OP-Termin bei Klinik A. Habe dann irgendwie zu tun, dass ich Klinik B meine Reha habe und Ambulant C halt eben den nächsten Termin besorge und zwischendurch noch den Krankentransport mir halt eben selbst besorge. Und bin dann in der Eigenverantwortung, dass die Termine zueinander halt eben passen und koordiniert sind. Da telefoniere ich 23 Mal mit den Kliniken hin und her, bis ich den OP-Termin mit dem Reha-Platz abgestimmt habe und dann womöglich hinten noch die Physio dran habe. Ist das nicht eher ein Punkt, dass man das halt eben gezielt automatisiert, dass man halt eben sagt, ich suche einen OP-Termin und alles andere kettet sich hinten automatisch mit an?
Ja, wenn nicht, doch verschiedene Einflüsse schon noch da sind. Also es kann auch dem ganzen Prozess ja noch einmal können Hürden auftauchen, dass eben der Kostenträger, sprich die Krankenkasse, doch nicht mitmacht, dass Komplikationen entstehen. Aber
muss ich auch noch mit einbinden. Das ist ja.
Ich muss auch noch sagen, Reha ist okay.
Ja, aber ich meine, es wär uns schon wirklich wir wären schon weit, wenn der Patient, also darüber hinaus, nicht, dass er nur den OP-Termin vereinbart, aber dass er auch weiß, er muss sich dann rechtzeitig um den Reha-Platz kümmern. Und das sind schon die größten Probleme, weil der Patient nur an die OP hängt, aber es dann dem Krankenhaus überlässt und dem Sozialdienst überlässt. Die kümmern sich ja um mich, ne? Und dann ist
dazu ganz kurz von mir die Frage, wenn ich darf. Ich denke jetzt mal ein bisschen anders gesagt, so wenn ich jetzt selber mal Patient wäre oder ich doch auch Familie und so weiter, wäre es da nicht eigentlich hilfreicher, wenn wir schon von Digitalisierung sprechen und der Transformation angehend, auch über Recare vielleicht gegebenenfalls, dass hier dann nicht entsprechend ein Prozess geschaffen wird, sei es jetzt als wie so eine Art KIS-System, was halt die Krankenhäuser auch haben, dass man eine eigene Software entwickelt, in dem Fall oder einen Frontend, wo dann entsprechend genau das den Patienten abgenommen wird, weil wenn wir jetzt schon von Digitalisierung sprechen, alles läuft heute über Handys, über Apple, über iPads etc., jeder tippt was ein, dass es ja für den Patienten viel einfacher wäre, zu sagen, okay, er hat ein Programm oder eine App, er gibt dort seinen OP-Termin an, das wird dann entsprechend in eine Datenbank überführt oder zu Ihnen nach WeCare oder in das System, was im Hintergrund steht. Und dann wird darauf entsprechend aufgebaut und dann wird geschaut über logische Algorithmen, wo sind freie Reha-Plätze oder wer kann dafür zur Sorge tragen, einfach um es den Patienten einfacher zu machen, weil ich gebe recht, ich denke an sowas nicht. Ja? Und wenn wir jetzt schon von Einfachheit sprechen, dass alles digitalisiert wird, wäre das doch ein Lösungsansatz, der eigentlich vielleicht verfolgt werden sollte, hier eine Software oder eine Anwendung zu schaffen, die genau diese Prozesse optimiert. Ja, also wenn wir schon von Automatisierung sprechen, weil wir auch entsprechend als Dienstleister die Kunden unterstützen, ihre IT-Prozesse, ihre Standard-IT-Prozesse automatisieren mit unseren Services, dann wäre das doch genau der ausschlaggebende Punkt, um dort vielleicht anzusetzen. Also ich glaube, Nico kann mir da bestimmt recht geben.
Ich habe zugehört, im Weser-Ems-Bereich gibt es die Beta-Testphase für genau dieses Problem bei WeCare.
Richtig? Genau. Okay. Also es ist so, dass wir genau das im Weser-Ems-Bereich gerade probieren, zumindest für den Bereich, also wir tasten uns da langsam vor, das ist jetzt mal der Bereich Angehörige suchen Pflegeplätze für ihre Angehörigen und das dann auch in Verbindung mit der sowieso dort bestehenden Plattform für Kliniken. Was ich vorher meinte mit dem Patientenportal, das ist das, was das Krankenhauszukunftsgesetz eigentlich möchte, wie Sie jetzt gesagt hatten, auch Herr Steiner, dass es dahin gehen soll, dass der Patient schon bevor überhaupt die Behandlung in der Klinik beginnt, schon in diesen Prozess mit einbezogen wird. Sei es, dass der vielleicht seinen Aufnahmebogen für die Klinik schon über ein bestimmtes App ausfüllt und dann in diesen Prozess mit reinkommt. Wir als WeCare werden nicht dahin kommen, dafür auch eine gesonderte Lösung anzubieten. Was aber das Ziel ist, dass solche Anbieter, die es durchaus schon gibt, also die sagen, vor der Klinik kümmern wir uns um den Patienten, dass diese ganzen Systeme natürlich am Ende miteinander vernetzt werden. Das ist jetzt so, dass die Krankenhäuser eben verschiedene Förderbereiche haben. Die können sich entscheiden, machen sie Digitalisierung im Entlassmanagement, machen sie Digitalisierung vor Aufnahme, das heißt den ganzen Prozess, bevor der Patient in die Klinik kommt, alles, was planbar ist über einen Anbieter. Und es gibt auch noch innerklinische Möglichkeiten, ne? Dass ich sage, irgendwie ich digitalisiere jetzt meine Medikamentenvergabe, Sicherheit von Medikamentenvergabe, da gibt es auch viele IT-Lösungen mittlerweile. Oder ich nutze künstliche Intelligenz für Diagnosestellung und. Das sind jetzt alles so kleine Teilbereiche in der Klinik oder um die Klinik herum, die durch das KZG gefördert werden und hoffentlich nach Förderzeitraum dann auch etabliert sind und zu einem großen Ganzen werden. Das ist so der Fahrplan, die Idee, wo es hingehen soll.
Okay. Gut.
Vielleicht noch aus der Vergangenheit, aus den guten goldenen Reha-Zeiten, gab es auch von seitens der Kostenträger so Modelle aus der integrierten Versorgung heraus. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kostenträger, sprich die Krankenkassen, auch jetzt zunehmend ein Interesse, gemeinsam mit den Pflegekassen vielleicht Interesse haben, dass die ganze Prozesskette hier wirklich optimiert ist. Und der Kostenträger, sprich jetzt, ich sage jetzt meine Krankenkasse, wenn die mitkriegt, ich will mir ein neues Knie machen lassen oder operieren lassen, dass da schon der Anstoß von der Seite kommt, dass der ganze Prozess im Vorfeld schon organisiert ist, bevor der Patient dann
Ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, weil das sind ja alles planbare Dinge in der Regel, sage ich mal, weiß die Krankenkasse, okay, die und die OP, die und die Reha kommt in Frage. Und wenn ich das Wochen im Voraus weiß, ist es viel einfacher, den Platz zu planen, als wenn ich das dann mitbekomme, wenn die Klinik, wenn der Patient sich angemeldet hat, erst anfängt zu suchen. Dieser Gedanke oder die Idee dieser OP, die ist ja wahrscheinlich schon viel früher da bei dem Patienten.
Ja. Normalerweise schiebt man das heraus, bis es wirklich gar nicht mehr geht.
Ja. Im besten Fall macht man das nicht.
Gar keine Frage. Ja. Gut, ich bin an der Stelle relativ gesättigt mit Know-how. muss das Ganze mal ein bisschen verarbeiten, mal ein bisschen sacken lassen. Vielen Dank, dass du hier warst und bis demnächst.